Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute sind das die Themen der Sendung. Vor 4 Stunden begann der historische Waffenstillstand in Kolumbien. Wir diskutieren im Talk mit der Expertin Regula Fahrländer über die Herkulesaufgabe, das Friedensabkommen nach 50 Jahren Bürgerkrieg erfolgreich umzusetzen. Und wir sprechen den Swissness-Genervten aus dem Herzen, indem wir mit historischen Fakten aufzeigen, warum Fußball ebenso urschweizerisch wie Schwingen ist. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst haben wir die aktuellen Meldungen des Tages für Sie gesammelt. Die Stadt Bern wird für ihr Beschaffungswesen ausgezeichnet. Solidar Suisse hat 12 Gemeinden die Bestnote verliehen. Das ist so viel wie bisher noch nie. Die Organisation Solidar Suisse, die sich weltweit für faire Arbeitsbedingungen einsetzt, untersucht, wie fair Schweizer Gemeinden einkaufen. Laut dem aktuellen Rating achten Schweizer Gemeinden generell immer besser darauf, wie die Güter produziert wurden, die sie kaufen. Allerdings gab es auch Rückschritte. Die Beiträge der Gemeinden an die weltweite Entwicklungszusammenarbeit gingen in den letzten Jahren zurück. Der Rechtsrutsch in der Schweizer Politlandschaft geht weiter, auch in der Berner Gemeinde Schwarzenburg. Gestern verlor dort die SP ihren Gemeindepräsidiumssitz an die SVP. Neuer Gemeindepräsident wird Martin Haller. Neben ihm sitzen weitere 4 Vertreter des bürgerlich-rechten Blocks im Gemeinderat. Die linken Parteien stellen nur noch 2 Gemeinderatsmitglieder, worunter die einzige Frau. Einmal mehr scheint sich eine Terrormeldung als harmloser herauszustellen als ursprünglich gemeldet. In der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es letzte Nacht zu einer Brandstiftung auf das Nationale Kriminologische Institut. Heute Morgen berichteten zahlreiche Medien von einem Bombenanschlag. Die belgische Tageszeitung The Standard vermutet allerdings, dass es sich um eine Brandstiftung von Kriminellen handelt, welche die Resultate einer Untersuchung gegen sie auslöschen wollten. Laut Radio SRF zeigt das Erdbeben in Italien letzte Woche, wie korrupt und wie verbandelt dort das Bauwesen und das organisierte Verbrechen sind. Fast 300 Menschen sind letzte Woche in Mittelitalien gestorben, nachdem die Erde bebte und zahlreiche Häuser einstürzten. Laut SRF hat die italienische Regierung in den letzten 7 Jahren fast 1 Milliarde Euro in die Erdbebensicherung gesteckt. Davon ist wahrscheinlich über die Hälfte veruntreut worden. Viele Häuser, die Geld erhielten, waren nur auf dem Papier erdbebensicher gebaut worden. Für den Wiederaufbau in der Region wird befürchtet, dass die Mafia sich beteiligen könnte, insbesondere wenn es um unbürokratisch realisierte Bauvorhaben gehe, habe das organisierte Verbrechen meist die Hände im Spiel und die Nase vorne. Zum Wetter. Heute Nachmittag bleibt es voraussichtlich trocken bei einer Höchsttemperatur von 24 Grad. Morgen Dienstag erwartet uns trotz einigen Wolkenfeldern wieder meist sonniges Wetter. Das Thermometer zeigt maximal 23 Grad. Der Rest der Woche wird ebenfalls sonnig, nicht mehr ganz so heiß wie letzte Woche, aber immerhin noch mit Temperaturen knapp über 25 Grad.
Rabe Info. Talk.
Heute ist ein historischer Tag im südamerikanischen Land Kolumbien. Seit genau 4 Stunden ist in Kolumbien nach 50 Jahren Bürgerkrieg ein Waffenstillstand in Kraft. Letzte Woche wurde das Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen unterzeichnet. Nach wiederholten 10 Verhandlungen, nachdem es unzählige Male zu scheitern drohte. Die Unterzeichnung des Friedensabkommens ist ein historischer Meilenstein, gewonnen aber ist damit noch wenig. Das Land steht vor einem ganzen Berg von Problemen, die es nun gemeinsam zu lösen gilt. Drogenhandel, Entwaffnung, Machtvakuum oder Umsiedlung sind dabei nur einige Stichworte. Über Kolumbiens Herkulesaufgabe hat Wilma Rall Regula Fahrländer befragt von der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien.
Die Schweizer NGOs begrüßen das Friedensabkommen in Kolumbien. Sie sagen aber gleichzeitig, es sei erst der Anfang von einem sehr langen und auch sehr schwierigen Prozess. Es gibt zahlreiche Hürden. Hier ist wohl der Drogenanbau, Drogenhandel zu erwähnen. Kolumbien ist der weltweit größte Kokainproduzent. Ein Großteil von Anbau und Handel ist heute in den Händen der FARC. Sie kontrolliert riesige Coca-Pflanzen, Anbaugebiete. Nun ist in diesem Friedensvertrag ja vorgesehen, dass die FARC-Rebellen ihre Waffen abgeben und umgesiedelt werden in dafür speziell vorgesehene Zonen. Wer könnte denn das Machtvakuum füllen in den betroffenen Regionen? Ist hier nicht auch ein riesiges Konfliktpotenzial?
Ja, durchaus. Es wird tatsächlich befürchtet, dass sogenannte neoparamilitärische Gruppierungen immer mehr davon unter Kontrolle bringen. Paramilitärs sind offiziell seit 2005 entwaffnet. Viele von ihnen haben sich aber neu gruppiert und man muss heute sagen, dass diese Gruppierungen sehr ähnliche Strukturen aufweisen wie damals die Paramilitärs. Und es ist davon auszugehen, dass genau sie eben dieses Machtvakuum auffüllen und sich auch immer mehr mit den Drogen finanzieren. Sie machen das schon heute. Es ist in vielen Regionen so, dass FARC und Paramilitärs sich das lukrative Drogengeschäft aufteilen. Manchmal bauen die einen an, die anderen verlangen Wegzoll oder umgekehrt.
Zum Friedensvertrag gehört ja auch die schrittweise Entwaffnung und Demobilisierung der Rebellen bis in 180 Tagen, also ein halbes Jahr. Auch das wird wohl nicht ganz einfach, wegen der Gefahr, dass ehemalige Rebellen sich anderen bewaffneten Rebellengruppen anschließen, dass sie selbst zu Opfern werden, zum Beispiel eben von diesen mächtigen paramilitärischen Gruppierungen. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
Diese Angst ist sehr berechtigt. Es gab schon einmal einen Versuch in den letzten Friedensverhandlungen, eine politische Partei zu gründen. Das war damals die Union Patriotica. Und kürzlich hat das kolumbianische Verfassungsgericht und auch der Interamerikanische Menschenrechtshof die Verfolgung an dieser politischen Partei als Genozid anerkannt. Damals sind mindestens 5000 Menschen umgebracht worden, darunter viele Kongressabgeordnete. Vielleicht kann man hier den Link machen zu Menschenrechtsverteidigern, die auch von der Regierung immer wieder Garantien versprochen kriegen, Maßnahmen, Schutzpersonal, verpanzerte Autos, Bürotüren, und das nützt eigentlich alles nichts, solange der politische Wille nicht wirklich da ist. Und ja, ich gehe davon aus, dass etwas sehr Ähnliches mit ehemaligen Kämpfern passieren könnte.
Ziel in diesem Friedensvertrag ist ja auch diesmal, die FARC in eine Art Partei umzuwandeln, sodass sie weiterhin politisches Mitspracherecht hat. Wie breit ist denn die Unterstützung, kann man das einschätzen, in der Bevölkerung für die FARC?
Ich würde sagen, die FARC hat sehr wenig Unterstützung in Kolumbien. Die Bevölkerung misstraut ihnen. Die Bevölkerung heißt es auch nicht gut, dass sie einfach so eine politische Partei werden und in ihren Augen straflos ausgehen. Viele Kolumbianer und Kolumbianerinnen möchten die FARC-Anhänger hinter Gitter sehen. Das war immer ein sehr umstrittener Punkt in diesem Friedensabkommen, denn dies kam für die FARC definitiv nicht in Frage. Präsident Santos hat versprochen, dass das kolumbianische Volk schlussendlich über diese Friedensabkommen abstimmen darf. Die letzte Information ist, dass dies am 2. Oktober stattfinden wird. Und dazu gab es schon diverse Umfragen. Letzten Dezember war mal die Rede davon, dass nur jeder dritte Kolumbianer, Kolumbianerin würde Ja stimmen. Aktuell geht man eher davon aus, vielleicht etwa die Hälfte. Und wenn natürlich dieses Plebiszit nicht durchkommt, dann ist die große Frage, was danach? Werden alle wieder zu den Waffen greifen? Geht der Konflikt weiter? Oder findet man eine alternative juristische Lösung, um das Abkommen doch anzunehmen? Das ist im Moment ein bisschen die große Frage.
Sie haben es angesprochen vorhin, dass für die Konfliktopfer, aber für die Zivilgesellschaft allgemein sehr wichtig ist, dass eben Massaker, Vertreibungen, Vergewaltigungen und so weiter, dass all diese Verbrechen aufgeklärt und wenn möglich auch bestraft werden. Die ganze Frage der Gerechtigkeit, der Vergangenheitsbewältigung, wo steht die? Also gibt es irgendwelche Pläne, mit Hilfe internationaler Expertenkommission das aufzuarbeiten oder ist dort noch alles sehr offen?
Wahrscheinlich beides. Es gab bereits diverse Initiativen. Dennoch würde ich sagen, es ist alles noch sehr offen. Kürzlich gab es einen Expertenbericht. Da wurden 12 Experten gefragt, ihre Analyse zu dem Ursprung des Konfliktes zu geben. Und am Schluss gab es so viele Versionen, wie es Autoren, Autorinnen gab. Und ich denke, das ist sehr symbolisch für Kolumbien. Es wird noch sehr lange dauern, um eine gemeinsame Aufarbeitung der Ereignisse zu erzielen.
Laut Medienberichten wurden bei der Ausarbeitung des Friedensabkommens, also bei den Verhandlungen, wurde die Zivilbevölkerung vergleichsweise sehr stark mit einbezogen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich würde dem insofern zustimmen, wenn man das international vergleicht. Es wird immer wieder gesagt, dass noch kein Friedensabkommen auf der Welt sich so bemüht hat, die Zivilbevölkerung einzubeziehen. Tatsächlich sind 5 Delegationen an je 12 Opfer nach Kolumbien gereist. Opfer von den FARC, Opfer von Paramilitärs, Opfer vom Staat. Und es gab so eine Plattform, da konnte die Zivilbevölkerung Vorschläge darlegen. Da war kürzlich die Rede, dass da 1500 Vorschläge eingegangen sind. Dann ist es der Zivilbevölkerung auch immer wieder gelungen, so kleine Räume am Friedenstisch zu gewinnen. Zum Beispiel die Frauenorganisationen haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Thema Gender mehr Einfluss hat. Die Regierung hat dann 1 oder 2 Jahre nach Beginn der Verhandlungen 2 Frauen gesandt. Es gab eine Untergruppe zum Thema Gender. Das sind alles gute Vorstöße. Was immer noch ungeklärt ist, würde ich sagen, sind 2 Sachen. Zum einen, inwiefern das auch tatsächlich alles in die Abkommen eingeflossen wird. Und noch viel wichtiger ist dann die Frage, wie wird das alles umgesetzt und ist dies im Sinn der Zivilbevölkerung?
Das Friedensabkommen ist nun vorerst mal auf Papier. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass auf das Abkommen dann tatsächlich auch Frieden folgen kann in Kolumbien?
Also ich würde einerseits sagen, die Frage ist, was für ein Frieden wir von Seiten des Friedensförderungsprogramms und auch allgemein die kolumbianische Zivilgesellschaft und NGOs legen sehr viel Wert darauf, dass ein Frieden mehr ist als das Schweigen von Waffen. Wir erachten deshalb das Abkommen als ein sehr erfreulicher Schritt. Ich denke, es ist so die Türe, die geöffnet werden kann für eine friedlichere Zukunft. Dies ist aber ein sehr langer Weg und es stehen noch sehr viele Herausforderungen an. Allen voran gibt es ja in Kolumbien auch eine kleinere, aber dennoch nicht zu verachtende Guerilla-Gruppe, die ELN. Da gibt es Vorlaufrunden. Es gibt aber auch grundsätzliche Uneinigkeiten zwischen der Regierung und dieser Guerilla, weshalb diese Verhandlungen immer noch nicht gestartet haben. Und ich denke, dies wäre zum Beispiel ein notwendiger Schritt, um wirklich Frieden zu erlangen.
Das sagt Regula Fahrländer. Sie ist Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien, ASK. Die Organisation ist Teil des Schweizer Friedensförderungsprogramms Semillas de Esperanza.
Rabe Info.
Und jetzt ein Kommentar zum eidgenössischen Schwing- und Elblerfest vom letzten Wochenende. Swissness kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Letztes Wochenende war es wieder einmal soweit. Auf allen Kanälen dröhnte es einem ins Ohr und ins Auge. Der urschweizerische Sportschwingen feiert sein großes Fest. Sogar das altehrwürdige SRF-Nachrichtenmagazin Echo der Zeit eröffnete seine Sendung mit der Krönung des neuen Schweizer Schwingerkönigs, Matthias Glarner. Es scheint, die zynischen Stimmen haben recht, die behaupten, die SRG mache den Bückling vor der SVP. Aus Angst, die baldige No-Bilag-Abstimmung zu verlieren. Kaum jemand aus diesen 1000 volkstümlichen Kanälen stellte die Frage, ist Schwingen tatsächlich so urschweizerisch, wie jetzt in dieser Welle des Swissness-Wahnsinns behauptet wird. Nun, wir vom Störsender Rabe gehen jetzt der Frage nach und kommen zum Schluss, nach Betrachtung der Fakten, Fußball ist mindestens genauso urschweizerisch wie das Schwingen. Gespielt wird Fußball genauso wie gerungen wird seit dem Mittelalter, eventuell sogar schon seit der Antike. Reguliert wurde das Ganze im 19. Jahrhundert. Schwingen wurde zur Urschweizer Tradition erkoren am legendären Unspunnenfest 1805, als die Städter, um sich die Landschaft gefügig zu machen, dieses Volksfest inszenierten und allerhand Sportarten und Bräuche zur Tradition erklärten. Auch Fußball feierte im 19. Jahrhundert von britischen Studenten eingeführt großen Erfolg in der Schweiz und wurde von da aus nach Südeuropa exportiert. Die Gründer der legendären Fußballclubs Marseille, Inter Mailand und Barcelona waren Schweizer. Um die wilden Sportarten zu regulieren, wurden 1895 Verbände gegründet. Sowohl der Schweizer Fußballverband als auch der Schwingerverband entstanden in diesem Jahr. Warum aber wird nur das Schwingen als urschweizerisch betrachtet? Weil die Stars nicht Glarner und Zembacher, sondern Schatschiri und Schaka heißen? Weil nur das Ländliche in der fast komplett urbanisierten Schweiz noch als urtümlich gilt? Weil Fußball ein internationales Phänomen ist und sowohl in den Favelas Brasiliens als auch auf den Pausenplätzen Bümplitz gespielt wird? Swissness und ein Phänomen, das die Kids von Bümplitz und Rio de Janeiro verbindet, das scheint nicht Hand in Hand gehen zu sollen. Schade. So müssen wir Swissness-Genervten wohl oder übel auch in 3 Jahren wieder alle Kanäle ausschalten oder in die Ferien ins Ausland fahren. Das war ein Kommentar und das Stück im Hintergrund war Switched on Switzerland vom Jazzer und Computermusikpionier Bruno Spöri.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's, das Info vom Montag, dem 29. August auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und viele Links, Bilder und Videos zu entdecken. Das nächste Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem darüber, wie die erfolgreiche Bekämpfung des Sommersmogs in der Schweiz jetzt wegen dem globalen Klimawandel wieder zunichte gemacht wird. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.